You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Ja, ich begrüße euch zu den Antifa-News auf Radio Korax und beim Pi-Radio-Verbund in Berlin. Und so wie das Morgenmagazin findet auch dieses Antifa-News-Format sozusagen unter besonderen Bedingungen statt. Wir senden nicht wie gewöhnlich aus dem Studio von Radio Korax, sondern wir sind hier in Berlin in Friedrichshain beim Studio Ansage. Und weil wir sozusagen unter besonderen Bedingungen Radio machen und in Berlin zu Gast sind, wollen wir uns auch für die Antifa-News so ein besonderes Thema stellen. Wir wollen uns mit etwas auseinandersetzen, was uns eigentlich seit 2 Jahren beschäftigt, nämlich der Rechtsruck, den wir seit 2 Jahren in Deutschland verzeichnen können und damit verbunden, wie dieser Rechtsruck auch dann einen parlamentarischen Ausdruck gefunden hat, nämlich mit der Alternative für Deutschland. Wir wollen uns hier mit Strategien gegen diese Alternative für Deutschland auseinandersetzen. Um klarzumachen, worum es geht, wollen wir hier jemanden zu Wort kommen lassen. Zunächst erstmal, mit dem wir öfter über die AfD gesprochen haben, nämlich mit dem Soziologen Andreas Kemper, der für uns hier nochmal zusammenfasst, ja, die Entwicklung der Alternative für Deutschland seit ihrer Gründung.
Da müsste man anfangen vor der Gründung der AfD, nämlich mit einem Streit, der anfing in der Wirtschaftskrise, wo sich verschiedene Kapitalfraktionen gestritten haben, also verschiedene Unternehmensverbände, die haben sich darüber gestritten, wie mit Griechenland umgegangen wird, und BDI, also der größte Verband, der hat dann gefordert, dass Griechenland in der EU bleibt, in der Euro-Währung drin bleibt, dass aber das Sozialsystem quasi zerschlagen wird, und das ist dann noch von Merkel und Schäuble und so weiter umgesetzt worden. Es gab eine andere Unternehmensfraktion, das waren die Familienunternehmen. Die haben eine andere Politik gefordert, die wollten, dass Griechenland rausgeschmissen wird, weil die von der Mentalität gar nicht zu uns passen. Und die hatten aber keine parlamentarische Vertretung, und das war der Anfang der AfD. Ja, dann gab es eine Reihe von rechten CDUlern oder neoliberalen CDUlern, Bernd Lucke, Gauland, Konrad Adam oder jemand aus der Mittelstandsvereinigung der CDU, die haben dann eine Wahlalternative 2013 gegründet, um dann quasi als Vertretung, als Interessensvertretung der Familienunternehmensverbände anzutreten. Und das ging bis 2015, und dann haben die sich gespalten. Im Sommer 2015 waren dann die Positionen von Bernd Lucke und Hans-Olaf Henkel, die neoliberal waren, aber transatlantisch neoliberal, also pro-amerikanisch neoliberal für TTIP, für Russland-Sanktionen, die waren nicht mehr mehrheitsfähig, und dann sind die rausgeschmissen worden. Das waren aber auch die Kräfte, die noch so ein bisschen zumindest ansatzweise gegen Pegida waren. Und seither haben wir einen ganz deutlichen Rechtsruck. Seither ist Björn Höcke und Poggenburg, die damals eher auf der Abschussliste standen von Bernd Lucke und von Henkel, seither sind die eigentlich immer dominanter geworden in der AfD. Und das ist eine völkisch-nationalistische Bewegung. Ich würde bei Björn Höcke auch sagen, das ist eine faschistische Ideologie, die da halt vertreten wird. Und die sind auf dem Vormarsch seither.
Der völkische Nationalismus hat in Deutschland schon länger Tradition. Er war nie ausschließlich ein Phänomen von Neonazismus, und er ist auch nicht mit der AfD ins Land gekommen. Allerdings ist die AfD sicherlich die erste Partei mit offenem Bekenntnis zum völkischen Nationalismus, die in den Landesparlamenten derart erfolgreich sein konnte. Das zeigt an, dass sich im politischen Klima etwas verändert hat. Etwas ist sagbar geworden, was vorher dem Bekenntnis nach ausgeschlossen war.
Also es gibt ja seit Jahren gibt es halt Studien, die nachweisen, dass es innerhalb der Bevölkerung so 10-20% gibt, die ein sehr geschlossen rechtes Weltbild haben. Und die waren mal bisher immer sehr still. Die haben und mussten das verdecken und durften das auch nicht. Das war klar, das ist halt, das geht in eine faschistische Richtung, und das wussten die selber auch. Und wir haben jetzt mehrere Tendenzen, die dazu geführt haben, dass man das jetzt offen aussprechen kann und dass man jetzt eine Partei offen wählen kann, die das auch mehr oder weniger und immer mehr auch offen vertritt. Ne? Das erste ist, dass die Sozialdemokratie in ganz Europa Mitte der 90er Jahre angefangen hat, sich dem Neoliberalismus hinzuwenden. Ne? Wir haben eine Entsozialdemokratisierung in Großbritannien, in Frankreich, in Deutschland. Ganz deutlich wird das ja in Deutschland mit Hartz IV. Das ist dann nochmal eine stärkere Verschärfung gewesen, Hartz IV. Und dann kam 2010 mit diesem Bestseller-Erfolg von Thilo Sarrazin erstmalig was dazu, wo mit einer riesen Medienkampagne, also Sarrazin ist ja über eine Medienkampagne bekannt geworden, der ist ja mit Bild-Zeitung, Spiegel, Focus, Bertelsmann Verlag, ist ja quasi ohne Ende gehypt worden. Da war es erstmals möglich für eine ganz breite Bevölkerungsschicht zu sagen, was man ja noch wohl sagen darf, ne? Also Rassismus und auch Abwertung von Unterschichten. Und 2010 war dann schon ist dann ganz offen diskutiert worden, wo bleibt die Sarrazin-Partei? Kriegen wir jetzt mit den Leuten, die Sarrazin toll finden und gelesen haben, kriegen wir jetzt die Sarrazin-Partei? Und die ist jetzt halt da. Ne? Und das liegt eben zum einen daran, dass es sowieso immer einen bestimmten Bevölkerungsanteil gibt, der so gedacht hat. Und das ist jetzt sprechbar geworden. Und wir haben jetzt eben auch die Partei. Das hat aber auch den Hintergrund, dass ganz viele Menschen enttäuscht sind von Sozialdemokratie und die nicht mehr wählen können. Und das ist nicht nur ein Problem in Deutschland, sondern auch in Großbritannien. Auch in den Vereinigten Staaten mit Trump, der wird ja auch gewählt von dem sogenannten Rostgürtel, von den Leuten aus den ehemaligen Autoindustrien, die jetzt arbeitslos sind. In Frankreich wird Le Pen, Front National, hauptsächlich gewählt aus der Arbeiterschicht. Und das ist halt eher ein globales Problem oder ein Problem des Westens momentan.
Soweit Andreas Kemper zur Entwicklung der Alternative für Deutschland und auch so ein bisschen mit Andeutung, aus was für einer politischen, sozialen Konstellation dieser Wahlerfolg der Alternative für Deutschland entstanden ist. Wenn wir über diesen Wahlerfolg der Alternative für Deutschland sprechen, dann schien es mir so zu sein, als ob ja die Linke, die radikale Linke, doch ziemlich ratlos gewesen ist, wie jetzt umzugehen sei mit diesem Wahlerfolg der Alternative für Deutschland. Und ich glaube, dass diese Ratlosigkeit vor allen Dingen auch mit einem Umstand zusammenhängt, nämlich damit, dass die Alternative für Deutschland durchaus auch Stimmen bekommen hat, aus einem Milieu, aus dem man das vielleicht nicht unbedingt erwarten würde, von Arbeitslosen und Arbeitern und Arbeiterinnen und sozusagen ein Milieu, das vielleicht von der AfD eigentlich nur eine Verschärfung ihrer Lage zu erwarten hat. Zu diesem Umstand hört ja hier Anja Krüger, die ja zu sozialpolitischen Themen journalistisch tätig ist.
Es gibt Menschen, die glauben tatsächlich, dass die AfD was für, in Anführungszeichen, den kleinen Mann oder die kleine Frau tun würde. Das ist ein Riesenmissverständnis, denn die AfD ist eine wirklich neoliberale Partei, die Sozialabbau möchte und die tatsächlich Privilegien für Wohlhabende weiter vertiefen und fortführen möchte und die Rolle des Staates noch weiter zurückfahren möchte, obwohl es eben genau darum geht, die Rolle des Staates auszubauen, wenn es zum Beispiel darum geht, einen zweiten Arbeitsmarkt aufzubauen, um Langzeitarbeitslose aus der Arbeitslosigkeit zu holen. Die AfD möchte, dass die Menschen sich selbst überlassen sind. Und das ist aber eine Auseinandersetzung, die in der Öffentlichkeit leider kaum geführt wird. Denn das Wirtschaftsprogramm oder die nicht existierenden sozialstaatlichen Vorstellungen der AfD, die spielen leider sehr selten eine Rolle. Das finde ich sehr bedauerlich, denn so entstehen wirklich Missverständnisse, was diese Partei auf diesem Gebiet möchte. Denn zum Beispiel das Wort Sozialstaat, das kommt im Programm der AfD gar nicht vor.
Das ist schon, ein starker Widerspruch, ne? Die Antwort, die mir eigentlich am besten gefällt, ist die, dass sie das Programm nicht kennen. Ne? Dass sie sich einreden, die wollen, was wir uns machen. Und dass sie das glauben wollen, dass das ihre Partei ist. Und dann einfach überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass eben sehr viele Neoliberale, Beatrix von Storch ist eine Neoliberale, die ist im Haie Club Berlin. Alice Weidel, ihr Doktorvater, hat gefordert, dass Arbeitslose in Zeiten der Not erstmal ihre inneren Organe verkaufen sollen. Das sind extreme Neoliberale und die wollen, wenn die natürlich an die Macht kommen, Vermögenssteuer, also alles, was an Steuern da ist bei Reichen, komplett abschaffen und also die arbeiten natürlich extrem gegen die Interessen von Arbeitslosen, werden aber trotzdem gewählt. Und nicht nur in Deutschland, auch UKIP überall eigentlich. Auch Trump, der ist dasselbe. Der wird gewählt von den Leuten, die sich halt umgucken werden, wenn der an die Macht kommt. Ne?
Im Anschluss an Anja Krüger habt ihr hier auch nochmal Andreas Kemper gehört zu dem Umstand, dass die Alternative für Deutschland durchaus auch Wählerstimmen bekommt aus dem prekär beschäftigten und arbeitslosen Milieu. Und wenn hier sozusagen darüber nachgedacht wird, was die Gründe sind dafür, dass auch aus dieser Richtung her die Alternative für Deutschland Zustimmung bekommt, muss ich sagen, dass ich die Erklärung von Anja Krüger und von Andreas Kemper nicht ganz befriedigend fand. Und dass ich finde, dass man nicht einfach dabei stehen bleiben kann und sagen, ja, dass die Alternative für Deutschland Stimmen auch aus diesen Milieus bekommt, das ist einfach nur ein Missverständnis. Ich finde, das hat nicht unbedingt viel Erklärungskraft und ich hatte immer das Bedürfnis, da noch weiter zu graben, nach den Ursachen zu gucken, wie so eine Konstellation zusammenkommt. Und einige Antworten oder zumindest Anregungen in diese Richtung habe ich bekommen in einer Debatte, die geführt wurde in der Monatszeitung Analyse und Kritik. Und damit komme ich jetzt auch sozusagen zu den Leuten, mit denen ich hier ins Gespräch kommen möchte, um mit Ihnen über die Alternative für Deutschland und Gegenstrategien ins Gespräch zu kommen, nämlich zwei Leute, die an dieser Debatte innerhalb der Analyse und Kritik beteiligt gewesen sind. Zum einen habe ich hier im Studio Tanja Zorn von der Interventionistischen Linken in Berlin. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Ja, und am Telefon ist uns Sebastian Friedrich zugeschaltet, der Redakteur ist für die Analyse und Kritik. Guten Morgen, Sebastian. Sebastian, ich glaube, ich würde mit dir anfangen, weil das sozusagen die Überleitung auch direkt ist von dem, was wir bis jetzt schon gehört haben. Nämlich sozusagen die Frage, wie kommt es eigentlich, dass die Alternative für Deutschland Zustimmung aus Milieus bekommt, die von der Alternative für Deutschland nicht nur nichts zu erwarten haben, sondern sogar auch eine Verschärfung zu erwarten haben. Und du hast auch sozusagen mit deinem Aufschlag in dieser Debatte innerhalb der Analyse und Kritik damit begonnen, dir die Frage zu stellen, inwiefern die Alternative für Deutschland eine Klassenbasis hat. Und das würde ich sozusagen als Einstiegsfrage da stellen. Glaubst du denn, dass man sozusagen diese Dynamik, die bei der Alternative für Deutschland zum Ausdruck kommt, dass man da sozusagen mit einem klassenanalytischen Blick weiterkommt?
Ja, eine große Frage. Ich fange vielleicht erstmal an mit der Einschätzung, dass die Alternative für Deutschland jetzt vermehrt Arbeiterinnen, Arbeiter und Arbeitslose anspricht. Es ist durchaus festzustellen, wenn wir uns die Wahlanalysen betrachten, also vor allem ab den Landtagswahlen 2016 ist dieses Phänomen irgendwie aufgetaucht, dass vermehrt oder dass sogar eine relative Mehrheit von Arbeitslosen, Arbeiterinnen, Arbeitern die AfD wählen. Dennoch würde ich immer dafür appellieren, dieses Phänomen doch zum Teil zu relativieren, weil in absoluten Zahlen sieht das deutlich geringer aus. Also zum Beispiel Baden-Württemberg, da wurde nach den Landtagswahlen sehr darüber diskutiert, Arbeitslose wählen die AfD, aber in absoluten Zahlen sind das, ich habe das mal versucht zu schätzen, runtergebrochen, so ungefähr 7.000 Stimmen von insgesamt 800.000 Stimmen, die die AfD in Baden-Württemberg bekommen hat. Also ein ganz geringer Prozentsatz tatsächlich. Insofern ist die AfD, auch wenn es eine Entwicklung in diese Richtung gibt, längst keine Arbeiter- oder Arbeitslosenpartei. Wenn wir uns dann aber, das muss man einfach vorausschicken. Und wenn man dann aber ein Stück tiefer geht und dann tatsächlich ernst nimmt, dass es diese Entwicklung gibt, hin zu mehr Arbeitslosen, Arbeiterinnen, Arbeitern, dann stellt sich natürlich schon die Frage, ja, was sind denn das überhaupt für Arbeiterinnen, Arbeiter? Also gerade auch aus einer klassenanalytischen Sicht ist es immer entscheidend zu fragen, welche Fraktion oder welche Teile der Arbeiterklasse das dann sind, die vermehrt jetzt dem rechten Projekt sich anschließen oder dem damit sympathisieren. Und Studien vor allem aus dem industriesoziologischen Bereich zeigen, dass es vor allem im Bereich der produktionsnahen Bereich eine größere Zustimmung an rechten Einstellungen so gibt, also Industrie zum Beispiel. Und da kann man sich natürlich einerseits fragen, oder man kann einerseits immer wieder feststellen, ja, da gibt es rassistische, sexistische und so weiter Ideologien, die da verbreitet sind. Oder, also das stimmt, ist zutreffend, aber das hat nicht besonders viel Aussagekraft oder man kommt da analytisch nicht so richtig weiter, wenn man immer wieder dieses Phänomen feststellt. Man muss sich eher fragen, ja, warum ist es denn in diesen Bereichen stärker vertreten? Und ja, da gibt es natürlich unterschiedliche theoretische Möglichkeiten, daran zu gehen. Ich versuche es da eher mit dem klassenanalytischen Blick und ähnlich wie auch bei der Frage zu der Trump-Wahl, würde ich sagen, dass es im Bereich AfD ähnlich ist, dass gerade im produktionsnahen Bereich die Möglichkeit von Prekarität, Arbeitslosigkeit und so weiter stärker ist, als es jetzt vielleicht im Dienstleistungsbereich ist. Beziehungsweise sie ist vielleicht stärker fühlbar. Ein Beispiel, gerade im Industriebereich ist Leiharbeit und andere oder atypische Beschäftigungsverhältnisse enorm explodiert. Und du siehst dann, wenn du zum Beispiel im Industriebereich arbeitest, siehst du den Kollegen Leiharbeiter jeden Tag in der Mittagspause. Also das heißt, selbst wenn du selbst nicht wirklich jetzt von Abstieg betroffen bist oder auch gar nicht objektiv große Abstiegsängste haben musst, erkennst du trotzdem jeden Tag die Möglichkeit, dass deine Position, so wie sie jetzt ist, nicht für immer so sein muss. Und das denke ich, das ist schon ein Punkt, den wir hier ernst nehmen müssen, wenn wir uns mit den Ursachen und den sozialen Ursachen für den Aufstieg des Rechten auseinandersetzen. Aber eine Einschränkung da zum Schluss trotzdem nochmal. Der Aufstieg der Rechten hat sehr, sehr unterschiedliche Ursachen. Also zwei wurden ja schon genannt von Anja Krüger, die soziale Ungleichheitsthematik. Bei Andreas Kemper, der ist ja auch gut aufgeschlüsselt zu der Krise der Kapitalfraktion, der diesen Aufstieg der AfD begünstigt hat. Dazu würde ich als dritte Krise immer noch benennen die Krise der parlamentarischen Demokratie, das, was man gemeinhin als Postdemokratie bezeichnet. Das haben die Rechten seit den 80ern ganz oben auf ihrer Liste, also indem sie dann direkte Demokratie und so weiter fordern. Sie haben da eine rechte Antwort auf die Krise der Demokratie. Und als vierte Krise die Krise der Konservativen. Am deutlichsten drückt sich das aus in der Entwicklung der Merkel-CDU, also ein Teil oder ein Großteil des Konservativismus hat sich modernisiert, hat gewisse Modernisierung in der Gesellschaft seit 50 Jahren akzeptiert, beziehungsweise findet sie sogar gut. Und ein kleinerer Teil dieses konservativen Spektrums hat sich daraus gelöst. Also das nur, um zu zeigen, dass es sehr, sehr unterschiedliche Gründe gibt. Aber aus einer linken Sicht kann man natürlich schon Schwerpunkte setzen, weil was interessiert uns aus linker Sicht, groß eine Krise der Kapitalfraktion oder groß eine Krise der Konservativen, weil das ist ja nicht gerade unser Spektrum, mit dem wir arbeiten.
Du bist jetzt schon sozusagen so ein bisschen auf den Punkt der Gegenstrategien gekommen. Ich würde trotzdem noch mal so ein bisschen auf der analytischen Ebene verbleiben. Wenn man über die Alternative für Deutschland aus einer klassenanalytischen Blickwinkel, wenn man die aus diesem Blickwinkel analysiert, dann könnte man ja zum Beispiel auch sagen, es war schon seit jeher das Programm von faschistischen Parteien, dass sie sich bemüht haben um ein klassenübergreifendes Bündnis mit dem Zweck oder mit dem Ziel, ja sozusagen ein homogenes Staatsvolk herzustellen. Da würde ich fragen, würdest du sagen, dass das sozusagen, dass da die AfD auch in dieser Tradition steht? Und wenn ja, stellt sich aber die Frage, wenn es ein klassenübergreifendes Bündnis ist, was ist dann das, was das zusammenhält? Weil es ja dann, auch wenn das jetzt sozusagen nur Marginalarbeitslose sind, wie du das angeführt hast, dann stellt sich ja trotzdem die Frage, was ist das, was diese unterschiedlichen Klassenfraktionen, die ja trotzdem unterschiedliche Interessen haben, dann trotzdem in diesem Bündnis zusammenhält?
Also die Sache mit dem Klassenbündnis, wie gesagt, also da muss man das relativieren, dass die AfD nicht in erster Linie jetzt Arbeiterinnen, Arbeiter und Arbeitslose anspricht. Aber es gibt durchaus die Versuche, gerade des völkischen nationalistischen Flügels um Björn Höcke und dann im weiteren Umfeld Institut für Staatspolitik und so weiter, diese Partei umzubauen zu einer Bewegungspartei, in der es nicht in erster Linie um Parlamentarismus geht, sondern eben wirklich um den grundsätzlichen Umbau dieser Gesellschaft und auch des Staates. Und da gibt es schon durchaus den Versuch, viel enger mit dem sogenannten kleinen Mann zusammenzuarbeiten. Insofern, es gibt diese Tendenz da. Und was das zusammenhält, ist tatsächlich die große Preisfrage, die wir auch in der AK diskutiert haben, also welche Ideologie ist es, die dieses rechte Projekt zusammenhält. Und manche sagen, es ist der Rassismus vor allem vordringlich, nächste sagen, es ist vielleicht sogar neoliberale Ideologie, wobei sich das im Zeitverlauf ein bisschen relativiert, weil es da diese leichte Veränderung bei der AfD gibt. Wieder andere sagen, es ist vor allem der Antifeminismus. Ich denke, da ist es sinnvoll, eine gemeinsame Klammer zu suchen, und das ist im Grunde eine Ideologie der Ungleichheit, hier im Zentrum steht und da tatsächlich so eine Klammer sein kann, die dann aber unterschiedlich, je nach Gruppen, die diesem rechten Projekt zugehörig sich fühlen oder damit sympathisieren, unterschiedlich gedeutet werden können. Also wir haben zum Beispiel, wenn wir nochmal auf diese auf Arbeiterinnen und Arbeiter schauen, da ist es offensichtlich, dass der ganz rechte Flügel um Björn Höcke, dass der durchaus versucht, die soziale Frage aufzugreifen, aber er beantwortet sie rassistisch bis nationalchauvinistisch. Insofern, es wird getriggert, die soziale Frage, sie wird irgendwie angesprochen, dann wird aber gesagt, es ist nicht mehr die Frage zwischen oben und unten, sondern die zwischen innen und außen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Menschen im industrienahen Bereich nach rechts tendieren, kann, würde ich schon davon ausgehen, dass es da einen höheren Zuspruch gibt, die soziale Frage zu thematisieren, die dann da entsprechend eine rassistische Antwort bis nationalchauvinistische Antwort erhält.
Wenn wir uns die Frage stellen, was diese unterschiedlichen Milieus und Gruppen innerhalb der Alternative für Deutschland zusammenhält, dann kann man auf einen Punkt kommen, den ich auch sehr wichtig finde und den du, Sebastian, jetzt auch schon so ein bisschen mit angesprochen hast, nämlich, dass man ja feststellen kann, trotz aller Unterschiede innerhalb der AfD, die meisten Wähler der AfD sind tatsächlich Männer, und das führt sozusagen zu einem weiteren Diskussionsbeitrag innerhalb dieser Debatte in der Analyse und Kritik, einen Diskussionsbeitrag, den Tanja Zorn gemeinsam mit mit Anna Berg geschrieben hat. Tanja, ihr habt diese Intervention gemacht und ist ja sozusagen der Ausgangspunkt ist ja so ein bisschen, dass man irgendwie sagt, Antifaschismus und Feminismus, die gehören eigentlich zusammen. Und das ist auch oft im Selbstverständnis der antifaschistischen Bewegung so, dass sie sagt, sie ist feministisch. Trotzdem habt ihr da auch jetzt eine Intervention für nötig erachtet. Wie würdest du denn da erstmal ganz allgemein innerhalb ja unserer Zusammenhänge das beobachten, was sozusagen diesen Zusammenhang von Antifaschismus und Feminismus betrifft?
Insgesamt lässt sich sagen, dass die antifaschistische Bewegung einfach grundsätzlich erstmal sehr männlich dominiert ist und sehr viel männlicher Habitus nach außen getragen wird. Also sozusagen, es wird häufig gesagt, wir sind auch feministisch, wir sind emanzipatorisch, aber letztendlich ist es häufig eher ein Label, als dass es wirklich mitgedacht wird. Es wird sich vielmehr sozusagen über Anti-Nazi-Arbeit definiert als über den Kampf gegen alle Unterdrückungsverhältnisse. Und somit besteht eigentlich immer so eine gewisse Leerstelle. Und es wurde in den letzten Jahrzehnten sozusagen gab es immer wieder Bestrebungen von Feministinnen, da das umzukrempeln. Es gab Antifa-Gruppen und so weiter. Es hat trotzdem nicht dazu geführt, dass die Antifa sozusagen grundsätzlich feministische Thematiken explizit mitdenkt und sich darüber Gedanken macht, genau. Und deswegen ist es auch jetzt, auch im Kontext der AfD und der Thematik des Antifeminismus so, dass es immer wieder engagierte Feministinnen in den eigenen Strukturen und Kreisen braucht, die das Thema auf die Tagesordnung setzen und die dafür kämpfen, dass die Thematiken ernst genommen werden. Und gerade in Bezug auf den Antifeminismus haben wir festgestellt, dass es ein Riesenmangel ist, sozusagen das von vornherein so wenig beachtet zu haben, da es einfach ein Kernelement rechter Ideologie ist und auch für die AfD ein wahnsinnig zentraler Bestandteil.
Genau, das wäre sozusagen auch der nächste Punkt. Das ist ja auch was, was ihr in eurem Artikel hervorkehrt, nämlich dass sozusagen für die völkische Ideologie ganz allgemein und für die AfD auch insbesondere, dass da der Antifeminismus eine zentrale Rolle spielt. Da würde ich nochmal nachfragen, wie äußert sich dieser Antifeminismus bei der AfD oder was sind da zentrale Punkte in dieser geschlechterpolitischen Hinsicht, die die AfD da stark macht?
Also einmal das zentrale Bild ist, dass die AfD eben das Bild der heterosexuellen Kleinfamilie propagiert und das sozusagen als die Keimzelle der Nation sieht. Sie sagen sozusagen die Einheit aus Mann und Frau und am liebsten sozusagen mehreren Kindern ist sozusagen das Wichtige, was die Gesellschaft und die Nation sozusagen zusammenhält und konstituiert. Und deshalb sprechen sie sich explizit gegen alle anderen Lebensentwürfe aus. Sie sagen unter anderem, dass sie keine sexuellen Minderheiten diskriminieren wollen, aber sie sagen zum Beispiel in Bezug auf Homosexualität oder Transsexualität, dass das alles gerne passieren kann, aber bitte im Privaten und dass es auch völlig in Ordnung ist, aber dass sozusagen das nicht zum Politikum gemacht werden muss. Und sie sprechen sich trotzdem sozusagen, dass sie sagen, sie sprechen sich gegen die Diskriminierung von sexuellen Minderheiten aus, setzen sie sich gegen die Gleichstellung der Ehe ein und sprechen sie sich zum Beispiel gegen das Adoptionsrecht auch von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ein. Und ansonsten sozusagen, also relativ wichtig ist einfach grundsätzlich diese Bevölkerungspolitik. Frauke Petri hat die deutsche Drei-Kind-Familie propagiert. Insgesamt ist so ein häufiger Slogan mehr Kinder statt Masseneinwanderung. Und damit wird aber vor allem sozusagen das werden deutsche Kinder sozusagen gemeint und das genutzt, um damit eben auch rassistisch zu argumentieren. Genau, das sind so ein paar von den Punkten. Ich meine, sie sind auch unter anderem an einigen Stellen, nicht grundsätzlich, aber an vielen Stellen sehr eng verbunden mit der Lebensschutzbewegung, unter anderem durch Beatrix von Storch. Und da spiegelt sich auch relativ viel in ihren Programmen wider. Dieser Lebensschutzgedanke, sozusagen auch sich gegen Sterbehilfe einzusetzen, gegen Schwangerschaftsabbrüche einzusetzen. Genau.
Ja. Wenn man jetzt genau diese inhaltlichen Punkte im Programm der AfD sieht, dann ist ja sozusagen, kann man ja darauf schließen, dass das, also man kann denken, dass die Alternative für Deutschland auch genau für diese Punkte gewählt worden ist. Und das lässt ja darauf schließen, dass ein Antifeminismus ja durchaus Konjunktur hat. Und da ist ja auch die Frage, wie kann man sich das erklären? Gibt es gesellschaftliche Entwicklungen, aus denen man das sozusagen erklären kann, dass der Antifeminismus auch auf dem Vormarsch ist?
Ja, und da würde ich glaube ich, also da geht es so ein bisschen in die gleiche Richtung wie Sebastian Friedrich. Im Grunde durch die ökonomische Krise und den neoliberalen Umbau sozusagen hat sich einiges getan, eben hin zu mehr Leiharbeit, zu unsicheren Arbeitsverhältnissen, zu der Abkehr vom Ernährermodell, Also sozusagen, dass eben der Mann nicht mehr der typische Ernährer ist und dadurch sozusagen das ganze Familienbild so ein bisschen ins Wanken gekommen ist und durch die unsicheren Arbeitsverhältnisse und das auch die Einbeziehung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt mehr sozusagen da eine Verschiebung stattfindet. Und mit der gesamten so ein bisschen Verunsicherung kommt es so ein bisschen zu einer Rückbesinnung auf traditionelle Familienbilder und genau auf diesen Antifeminismus.
Dann stellt sich ja die große Frage nach den Strategien gegen so eine Ideologie und gegen so eine Partei. Und da hast du, Tanja, auch zusammen mit Anna Berg, ihr habt da durchaus auch Vorschläge gemacht in eurem Beitrag. Was wäre das denn? Was wären denn Ansätze für eine antifaschistische und feministische Strategie gegen die AfD?
Also wir sind inzwischen da schon an anderen Punkten als noch vor einem Dreivierteljahr, wo der Artikel erschienen ist. Aber im Grunde ist natürlich sozusagen das eine, dass die antifaschistische und grundsätzlich linksradikale Bewegung diese Thematik mehr mit einbeziehen muss, den Antifeminismus ernst nehmen muss und eben auch sozusagen in der Arbeit gegen die AfD grundsätzlich mit einbeziehen muss. Und dazu gehört gleichzeitig auch, sich mit Opfern von Antifeminismus genauso zu solidarisieren wie mit Opfern von Rassismus, was eben aber auch häufig so verschränkt ist und deshalb zusammengedacht werden muss, was häufig vergessen wird. Aber was mir gerade viel wichtiger ist, ist im Grunde zu sehen, dass es nicht nur diesen Backlash gibt, sondern dass sich eben auch viel an erstarken feministischer Bewegungen gerade zu beobachten ist. Wenn man jetzt irgendwie in den USA guckt, die Women's Marches, wenn man nach Polen guckt und die Streiks tatsächlich von mehreren Zehntausenden, hauptsächlich Frauensternchen, gegen noch restriktivere Abtreibungsgesetze, wenn man nach Argentinien guckt, wo 80.000 Frauensternchen auf die Straße gehen, dann sieht man sozusagen, es gibt gerade eine Menge Potenzial, auch in Deutschland mit der Kampagne, mit dem Hashtag Ausnahmslos, mit den Protesten gegen die Demos für alle oder gegen die 1000-Kreuze-Märsche, auch das erstarkt gerade. Und deshalb ist unsere Strategie im Moment zu sagen, wir müssen auch diese feministische Bewegung stärken und das als Strategie gegen rechts sehen. Wir müssen all die unorganisierten Feministinnen, die es gibt, die total viel Interesse gerade haben, was zu machen, weil sie merken, dass sie auch davon betroffen sein werden, aktivieren und zusammenbringen und da sozusagen eigentlich gerade eher auch Basisarbeit machen und dafür sorgen, Räume zu schaffen, wo Leute sich gegen die AfD engagieren können, die zum Beispiel nicht in den typischen Antifa-Zusammenhängen zu finden sind oder vielleicht auch von dem Habitus der Antifa abgeschreckt sind. Und deshalb müssen wir mehr queer-feministische Aktionsformen auch gegen die AfD zum Beispiel einsetzen.
Was die Strategiedebatte gegen die AfD betrifft, da gibt es auch einen Diskussionspunkt innerhalb dieser AK-Debatte, die auch mit der interventionistischen Linken zu tun hat. Die EL hat im letzten Jahr an einer Kampagne teilgenommen, die den Titel trug Aufstehen gegen Rassismus, ein Bündnis, das bis weit ins bürgerliche Lager auch reingegangen ist. Und genau diese breite Bündnispolitik, die hast du, Sebastian, auch kritisiert. Vielleicht kannst du kurz nochmal sozusagen anbringen, was deine Kritik an einem breiten Bündnis wäre in der jetzigen Situation, wie wir sie jetzt haben mit der AfD.
Darf ich kurz noch was Ergänzendes sagen?
Ja, klar, gerne.
Weil wir so auch miteinander diskutieren können.
Ja, auf jeden Fall.
Also je länger ich so über diese Frage nachdenke, warum jetzt Teile der Arbeiterinnenklasse zum rechten Projekt tendieren, desto mehr komme ich eigentlich zu diesem Ergebnis, dass das, was sich jetzt da momentan zeigt, nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich, USA und so weiter, dass das im Grunde eine Folge ist von dem Untergang oder dem weitgehenden Erosion der fordistischen Gesellschaft. Und da kommen, glaube ich, auch Antifeminismus und Rassismus beziehungsweise eine feministische und eine antirassistische Klassenperspektive dann zusammen. Also wenn wir uns zum Beispiel die Gesellschaft in den 60er Jahren in Deutschland vergegenwärtigen, dann ist die relativ gute Stellung des weißen männlichen Industriearbeiters im Vergleich zu anderen Fraktionen der Arbeiterklasse, dann ist diese Stellung, hat sich in den letzten 50 Jahren relativiert in Relation zu den anderen Teilen der Arbeiterklasse. Also es gibt Analysen zum Beispiel in der Abstiegsgesellschaft da von Oliver Nachtwey, dass die vertikale Ungleichheit in der Gesellschaft zugenommen hat, also die Schere zwischen Arm und Reich ist weiter auseinandergegangen. Gleichzeitig hat sich aber die horizontale Ungleichheit zumindest fühlbar ist sie zurückgegangen. Also die Ungleichheit zum Beispiel von Migrantinnen und Migranten im Vergleich zu einheimischen Arbeiterinnen, da diese Ungleichheit ist zurückgegangen oder auch zwischen Frau und Mann, dass da es natürlich immer noch unfassbar viel Nachholbedarf gibt und so, darüber brauchen wir nicht zu streiten, aber dass es eine Entwicklung gibt in den letzten 50 Jahren, in dem genau dieses weiß-männliche Ernährermodell im Grunde ja, mehr oder weniger erodiert ist. So, das ist, glaube ich, ein Punkt, der also in dem wir da auch, glaube ich, zusammenkommen. Also das, was Tanja gerade gesagt hat und das, was ich gesagt habe, wenn wir uns fragen, woher, wie das zu erklären ist, also nicht nur zu beschreiben, dass etwas ist, sondern nach den Ursachen tatsächlich zu fragen, nur als kleine Ergänzung. Und wenn wir dann nach den Perspektiven fragen, also du hast ja angesprochen mit meiner Kritik an Aufstehen gegen Rassismus, ich würde das gar nicht so hochhängen. Also ich habe das war damals der Aufschlag für diese Debatte, weil es irgendwie ein konkreter Diskussionspunkt war und ich stehe auch weitgehend dazu, dass das ein Fehler ist, dieses Bündnis, wenn man es als so ein diskursmächtiges Bündnis konzipiert, also mit großen Demos, große Diskursinterventionskampagne und so weiter, dass es da nicht so sinnvoll ist, wenn man da aus linker Sicht versucht, nur in die Breite zu gehen, also so möglichst viele gesellschaftliche Akteurinnen und Akteure mit reinzuholen und dann eigene Inhalte aufzugeben, wie das ja in diesem Aufruftext dann auch sich tatsächlich gezeigt hat. Und dann fühlte ich mich bestätigt bei der Demonstration Anfang September, in dem die dann tatsächlich viel kleiner ausgefallen ist, als sie wahrscheinlich mal geplant war und gedacht war, weil man gedacht hat, man könnte jetzt ein richtig breites Bündnis auf die Straße bringen und so. Der Block der SPD oder so, der bestand, glaube ich, aus, keine Ahnung, lass mich nicht lügen, 50 Leuten, ähnlich groß war der Block der Gewerkschaften. Also man hat es ja nicht geschafft, in die Breite zu gehen und hat trotzdem seine eigenen Inhalte da aufgegeben. Und das finde ich tatsächlich dann problematisch, oder nicht aufgegeben, aber zumindest zurückgestellt. Also das finde ich dahingehend problematisch. Was ich aber tatsächlich sehr gut finde an diesem Bündnis Aufstehen gegen Rassismus, ist diese Perspektive der Stammtischkämpferinnenausbildung. Also Leute lassen sich in so einem Tagesseminar ausbilden, gehen dann zum Beispiel, je nachdem, wo sie so arbeiten oder wo sie so ihre Zeit verbringen, in der Uni oder im Betrieb oder sonst wo, versuchen dann in konkreten Alltagssituationen sich da mit rechten Ideologien und so weiter auseinanderzusetzen und auch in die Diskussion einzusteigen, falls sie auftreten. Das finde ich tatsächlich ein gutes Konzept, weil das auch ja viel stärker so an der Basis ansetzt und viel stärker so an ja an der breiten Masse von Menschen ansetzt und nicht nur abstrakte Diskursintervention ist, die praktisch ja weitgehend von zumindest in dem Fall sozialer Frage entkernt wurde. Und genau, das war so im Wesentlichen die Kritik, die der Aufhänger war für diese Debatte. Mir scheint aber, dass die Diskussionslinie sich im Laufe der AK-Debatte und auch der Debatte darüber hinaus, wird ja auch tatsächlich woanders darüber diskutiert, dass sich das ein bisschen verschoben hat. Also dass es jetzt eher in die Richtung geht, soll man jetzt eher Klassenkampf machen oder soll man jetzt eher sich mit Ideologie und kulturellen Themen und so weiter befassen. Und da nehme ich in den letzten Monaten zunehmend, also auch ja in dem Zusammenhang, in dem ich mich befinde, eine zunehmende Polarisierung war. Und ja, einerseits finde ich das auch erstmal gut, dass es so eine Polarisierung gibt, weil dann die verschiedenen Punkte, die es innerhalb der radikalen Linken und der Bewegungslinken gibt, oder die verschiedenen Ansätze tatsächlich mal ja offen diskutiert werden. Andererseits ist es, wenn sich zunehmend verhärtet, ja, könnte es auch schnell in eine destruktive Richtung gehen, weil auch wenn ich der ja eher für eine Klassenperspektive und so appelliert, würde ich trotzdem mit diesen anderen Aspekten nicht außen vor lassen, sondern man muss halt fragen, an welchen Punkten kommt, also wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Also wie hängt jetzt zum Beispiel rassistische Ideologie mit der Klassenperspektive zusammen oder auch eine antifeministische Ideologie mit der Klassenperspektive? Ich habe das gerade versucht, mal kurz anzudeuten mit diesen Gedanken des fordistischen, also dem Ende der fordistischen Gesellschaft. Das wäre auf der analytischen Ebene, und aber auf der Perspektivebene würde ich dafür appellieren, auch versuchen, beides zusammenzubringen. Und da würde ich auch Tanja total recht geben. Wir dürfen nicht in absoluter Panik geraten, dass wir hier diese Rechtsentwicklung haben. Denn es ist in Wahrheit kein gesamtgesellschaftlicher Rechtsruck, den wir hier erleben, sondern es ist eine starke Polarisierung der Gesamtgesellschaft. Also wir haben auf der einen Seite die rechten Akteure, die sich formiert haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten über Diskurse wie Sarrazin-Debatte und so weiter, die jetzt enger zusammenarbeiten, die Partei gegründet haben und jetzt wirklich am Drücker sind. Und wir haben auf der anderen Seite auch eine große Menge an Menschen, die damit aus sehr unterschiedlichen Gründen gar nicht einverstanden sind, die auf die Straße gehen, die sich irgendwie engagieren, aus wirklich, wie gesagt, sehr unterschiedlichen Gründen. Aber es gibt sie. Es gibt diese Menschen, die da keinen Bock drauf haben. Women's March in den USA, Tanja hat es ja auch schon erwähnt. Und auch in Deutschland, als zum Beispiel die Pegida-Demonstrationen riesengroß waren im Januar 2015, 16, ja, wechselt, Fall gab es ja auch Aktionstage oder Montage, an dem bundesweit 100.000 auf die Straße gegangen sind gegen Pegida. Also das dürfen wir auch nie übersehen und dass die Gefahr besteht, wenn wir die ganze Zeit nur vom Rechtsruck reden und vor allem in der Kategorie des Rechtsrucks denken, dass wir übersehen, dass wir im Grunde hier in einer polarisierten Situation sind und genau die Aufgabe von uns Linken sein muss, genau diese Polarisierung wahrzunehmen, aufzugreifen und zu verstärken, also in die eine Richtung zu verstärken. Ja, und das wäre eher für so eine kurzfristig bis mittelfristige Perspektive. Und in einer langfristigen Perspektive appelliere ich dafür genau auch hier wiederum die Antirassismus, Feminismus und Klassenperspektive zusammenzudenken. Wir wollen in AK eine Debatte starten, die soll im April beginnen. Und zwar eine Debatte beziehungsweise eher so eine Art Serie zum Thema neue Klassenpolitik. Genau eine Klassenpolitik, die nicht ansetzt an der, vereinfacht gesagt, alten Klassenpolitik, also nicht am fordistischen Industriearbeiter oder so ansetzt, sondern eine neue Klassenpolitik, die die Errungenschaften der letzten 50 Jahre in Sachen Antirassismus, Feminismus und so weiter, das nicht vergisst, sondern zum Ausgangspunkt für Überlegungen neuer Klassenpolitik macht. Und ich denke, dass das eine Diskussion ist, die uns durchaus weiterbringen kann für eine längerfristige Perspektive. Gleichwohl nicht mehr für eine kurzfristige. Ich glaube, kurzfristige Perspektiven können wir im Kampf gegen Rechts eher vernachlässigen, weil die Vorstellung, dass wir jetzt noch die AfD verhindern können oder eine Formierung der Rechten verhindern können, ich glaube, dieser Zug ist ehrlich gesagt abgefahren. Ist zwar traurig, aber ich glaube, müssen wir zur Kenntnis nehmen.
Tanja, du hattest schon signalisiert, dass du auch noch was dazu sagen möchtest.
Ja, im Grunde wurde das gerade vielleicht auch schon angesprochen. Eventuell, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das genau in die Richtung geht, aber zu den Überlegungen zu einer neuen Klassenpolitik vielleicht, also ich bin mir nicht ganz sicher, was darunter zu verstehen ist, aber mein Gedanke war, dass eben dieses sozusagen ursprüngliche Bild von Arbeiterklasse und vor allem Arbeiterklasse und nicht Arbeiterinnenklasse, was sozusagen eben auch selten mitgedacht wird, sich ja auch sehr verschoben hat und sozusagen auch Sebastian gerade im Rückblick sozusagen immer wieder auch von im Grunde von Arbeit in Fabriken gesprochen hat, von Produktionsmitteln und so weiter. Und aber ein großer Bereich ja auch hier in Bezug auf Klassenpolitik außen vor gelassen wird, nämlich sozusagen, wer ist denn sozusagen die heutige Arbeiterinnenklasse? Das sind häufig, das ist häufig weiblich geprägt, häufig migrantisch geprägt und eben auch viel durch sozusagen den Care-Sektor, Pflegebereich und so weiter geprägt. Und das heißt, im Grunde geht es da, also gibt es da ja auch eine Verschiebung der Zusammensetzung oder der Konstitution der heutigen Klassen sozusagen. Und da würde ich nämlich auch sagen, muss man eben den Feminismus und den Klassenkampf sozusagen auch zusammendenken. Aber das hört sich so an, als würde das so ein bisschen in die Richtung gehen.
Ja, absolut.